Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Das vorletzte Team in der großen Vorschau auf die Saison 2025-2026, das sind die Vegas Golden Knights, auf die schaue ich heute. Und die Vegas Golden Knights, die spielen natürlich bekanntlich in der Pacific Division. Die Golden Knights gibt es seit der Saison 2017-2018. Direkt im ersten Jahr haben sie die Playoffs erreicht, direkt im ersten Jahr haben sie das Stanley Cup Finale erreicht. Es ist nichts geworden mit dem Stanley Cup. Dann gegen die Washington Capitals 1-4 verloren die Serie, aber 2023, da konnten sie sich gegen die Florida Panthers den Stanley Cup sichern. Also ein Team, was noch nicht lange in der Liga ist, was aber extrem viel Erfolg hatte schon und dementsprechend war die Zielsetzung in der letzten Saison natürlich auch, den Stanley Cup zu gewinnen. Es hat aber nicht ganz funktioniert. Wir schauen mal auf die normale, reguläre Saison, da waren sie auf 1 in der Pacific lange Zeit mit den Los Angeles Kings, ein kleines Duell gehabt, 110 Punkte waren es dann insgesamt, das waren die drittmeisten Punkte ligaweit nach den Winnipeg Jets und den Washington Capitals, 50 Siege hatten sie, 22 Niederlagen, 10 mal einen Extrapunkt. Dann ging es in die Playoffs, in der ersten Runde vielleicht ein bisschen mehr Mühe gehabt gegen Minnesota, als man das erwartet hatte, aber Kaprizov war ja auch da wieder mit dabei. Eine sehr interessante Serie, wie ich fand. Und dann ging es in der zweiten Runde gegen die Edmonton Oilers, die sie im Jahr, in dem sie den Stanley Cup gewonnen hatten, ja auch schon besiegt hatten. Und in der letzten Saison, da haben sie eine deutliche Niederlage kassiert. Das waren nur 5 Partien gegen die Oilers und dann waren die Vegas Golden Knights raus. Die Zahlen in der letzten Saison, die waren richtig, richtig gut. Die meisten, 274 Tore, Platz 5, 214 Gegentore, Platz Nummer 3. Sie hatten einen guten Corsi-Wert, war im oberen Drittel. Sie hatten bei den Torchancen einen guten Anteil. Das war auch im oberen Drittel. Schussquote war auf Platz 8, die Fangquote auf Platz 17. Das war nicht ganz so gut. Sie hatten sehr wenig Strafzeiten, die allerwenigsten der NHL, 544 waren das nur, also auch das ein guter Wert. Sie hatten ein richtig gutes Powerplay, 28,3%. Dafür war das Penalty-Killing mit 75,7% nicht so wirklich gut. Was haben sie im Sommer gemacht? Nikola Roy ist in Toronto, Nick Hague ist in Nashville, Victor Olofsson ist in Colorado, Ilya Samsonov ist aktuell noch Unrestricted Free Agent, da will ich mal gucken, ob ich da einen neueren Stand habe und Tanner Pearson ist in Boston. Ich suche tatsächlich mal einmal kurz nach Samsonov, ob ich den hier finde. Da steht nur Vegas Golden Knights. Ja, da war er zuletzt. Okay, noch keinen Vertrag wieder. Und dann, ja, wen haben sie eigentlich geholt? War da irgendwas Großes? Ach ja, Mitch Marner, den wahrscheinlich besten zur Verfügung stehenden Free Agent haben sie sich geangelt aus Toronto. Jeremy Lauzon kam in einem Tausch eben dann entsprechend aus Nashville. Colton Sissons ebenso. Jacob Magner aus Florida. Cole Reinhardt aus Ottawa und Dylan Coughlin von den Winnipeg Jets. Dazu haben sie Riley Smith und Brandon Saad jeweils einen Einjahresvertrag über 2 Millionen gegeben. Sinnvolle Deals, Veteranen. Mit 2 Millionen machst du nicht wirklich was falsch. Haben sie beiden auch eine No-Trade-Clause gegeben, aber das ist eigentlich auch ganz okay, denn die wollen sie ja nutzen für ihren Kader. Sie haben Caden Korzek einen neuen Vertrag gegeben, der hat ab dem nächsten Jahr einen 4-Jahres-Vertrag für 3,25 Millionen. Auch der Deal ist in Ordnung in der Verteidigung einer, ja, der wenigen jüngeren Spieler, die sie haben. Also das muss man schon sagen, mit 24. Der nächste ist Zach Whitecloud und Noah Hennefin sind die beiden nächsten. Die sind jeweils schon 28, Jeremy Lauzon auch 28. Also so viele richtig junge Spieler haben sie in der Verteidigung nicht. Ja, was gibt's zu sagen? Natürlich ist Mitch Marner die große Personalie, die ihnen richtig hilft. Denn ein Flügelspieler, den haben sie gebraucht. Sie haben mit Jack Eichel, mit William Karlsson, mit dann auch wahlweise Thomas Hurtle und so weiter, wen sie spielen lassen wollen. Auf der Center-Position richtig gute Besetzung und auf den Flügeln, da fehlte so ein bisschen was. Und Mitch Marner ist jetzt da für 8 Jahre. Er kam ja in einem Sign-and-Trade. Wenn ihr euch jetzt fragt, wieso hat er denn für 8 Jahre unterschrieben? Der war ja vorher in Toronto. Der hat den Vertrag ja offiziell bei den Toronto Maple Leafs unterschrieben und wurde dann eben für Nicola Roy getauscht. Und diesen Vertrag nimmt er dann natürlich mit. Also ein sogenannter Sign-and-Trade. 96 Millionen über die Vertragsdauer, 12 Millionen pro Jahr. Und er hat in der letzten Saison richtig, richtig gut gescored. 102 Punkte. Das waren die 5 meisten in der Liga, 75 Assists, das waren die 3 meisten in der Liga, alles Karriere-Bestwerte. Und die Vegas Golden Knights, habe ich ja erwähnt, waren das 5 beste Team in der Offensive. Und das ist natürlich schon etwas, wo man dann echt sagen muss, also du hast da eine gute oder eine sehr gute Offensive und du holst dir einen sehr, sehr guten Offensivspieler. Das ist schon eine Ansage. Und es ist halt immer so, dass die Vegas Golden Knights, wenn sie irgendwo ein Problem haben, das relativ schnell fixen, kommen nachher noch dazu, was das auch für Auswirkungen auf andere Dinge hat. Aber sie sind anscheinend in der Lage, immer mal wieder dort entsprechend dann Spieler auch zu überzeugen. Sie sind auch in der Lage, andere Teams mal zu überzeugen bei einem Trade. Thomas Hurtle ist zum Beispiel da auch so ein Stichwort. Also die Vegas Golden Knights sind relativ gnadenlos und haben sich da mal wieder einen richtig guten Spieler geangelt. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, es gibt auch viele, viele Fragezeichen rund um die Person Mitch Marner. Er hatte sicherlich sehr, sehr viel Druck in Toronto, kommt aus Toronto. Das ist teilweise auch am Ende wirklich übers Ziel hinaus gewesen. Die Fans, dann seine Adresse, glaube ich, bekannt gegeben und so weiter. Das sind alles Dinge, die will man überhaupt gar nicht haben. Und da kann ich natürlich auch verstehen, dass er ein Stück weit dann auch nicht mehr in Toronto spielen möchte. Allerdings muss man auch sagen, und die Thematik hatten wir auch schon in mehreren Sendungen, dass die Kritik an ihm und vor allem die Kritik über seine oder die Kritik bezogen auf seine Playoff-Leistungen und die Kritik bezogen auf Playoff-Leistungen in entscheidenden Spielen, nämlich in den Spielen 5, 6 und 7, die war vollkommen berechtigt. Denn wenn ich jetzt sage, naja, letztes Jahr 102 Punkte in 81 Partien, ich will mal einmal schauen, wie die anderen Statistiken so über die Jahre waren, aber er ist ein sehr, sehr guter Spieler gewesen. Der hat 657 Partien gemacht für die Toronto Maple Leafs und dabei 741 Punkte, also deutlich über einem Point per Game als Spieler. Und dann schaue ich auf die Playoffs und dann sehe ich, wenn ich mir die spezielle Statistik angucke, in Spiel 5, in Spiel 6, in Spiel 7 hat er genau 0 Tore und 7 Punkte. Und das ist ein Punkteschnitt von 0,33. Und natürlich kann man jetzt sagen, es muss sinnvolle Kritik sein, die muss fair sein, alles in Ordnung. Aber das Ganze dann so abzutun, als ob er zu viel Druck hatte, als ob das alles unberechtigt war, das ist sicherlich nicht der Fall gewesen. Er hat in den Playoffs einfach, das muss man dann auch deutlich sagen, an der einen oder anderen Stelle versagt. Das ist so, das ist leider offen, dann auch so zu kommunizieren, finde ich. Und er hat aber jetzt eben auch die Chance, das Ganze wieder gut zu machen. Und ich glaube, dass der Wechsel zu den Vegas Golden Knights so ziemlich das Beste ist, was ihm passieren kann. Denn er kommt erstmal in ein Team, was extrem gut ist. Wir kommen ja gleich auch noch auf die anderen im Kader. Er kommt in eine Stadt, wo er selber jetzt gar nicht so bekannt ist. Natürlich, er ist der nächste Star auf dem Strip, aber er wird da schon relativ frei auch herumlaufen können. Vegas ist eine Stadt, die sehr, sehr beliebt ist, die boomt in den USA, also auch eine tolle Stadt für eine junge Familie. Und das ist eben alles, ne, die ganzen Sachen drumherum. Sie sind ein Team, wo auch andere performen, wo er nicht derjenige ist, der alleine performen muss. Natürlich hat Vegas und haben die Verantwortlichen dort Erwartungen an Mitch Marner, aber die wird er auch erstmal erfüllen können, bin ich mir sicher, in der regulären Saison und in den Playoffs. Dann sind da, glaube ich, noch, ich glaube, sie haben 12 Spieler im Kader, die den Stanley Cup gewonnen haben. 11 davon damals 2023 mit den Vegas Golden Knights. Das heißt, die wissen alle schon, wie man gewinnt. Und er ist eben nicht in einem Team, wo du sagen musst, da hat noch nie einer einen Stanley Cup gewonnen oder ganz, ganz wenige. Und das ist, denke ich, eine ideale Situation, in die er reinkommt. Und reguläre Saison mache ich mir sowieso keine Sorgen. Und auch in den Playoffs glaube ich, dass da Mitch Marner richtig gut performen wird. Tja, was gibt's noch zu sagen? Sie haben mit Pavel Dorofejew auch noch einen Spieler, der hochmotiviert sein wird, denn dessen Vertrag läuft aus. Er hat im Moment noch einen Vertrag, der ist unter 2 Millionen, also ein richtiges Schnäppchen, würde ich mal sagen, an der Stelle. Denn wenn man aufs letzte Jahr schaut, der hat 35 Tore gemacht. Er ist ein wirklicher Sniper, also hat 17 Vorlagen nur, aber 35 Tore. Wow, und wenn man jetzt eben auch schon wieder schaut, ne, in dem Kader mit Mana nochmal Qualität mit reinbekommen, also Dorofejew wird sicherlich einen größeren Vertrag bekommen. Keine Ahnung, wo der dann landet, wenn wir jetzt die letzten Verträge sehen, irgendwo bei 6, 7, 8 vielleicht für ein paar Jahre. Also das stelle ich mir da durchaus gut vor. Dann haben sie Jack Eichel, natürlich habe ich erwähnt, das ist ein sehr, sehr guter Spieler, der auch defensiv gut ist und auch zum Beispiel bei Mana muss man ja auch eine Sache mit dazu sagen. Jetzt nicht nur die Offensive, sondern auch die Defensive. Der ist ein sehr guter Penalty-Killer. Ich habe das Penalty-Killing eben erwähnt. Wenn Mana mit dazu kommt, also das verbessert sie auf jeden Fall. Das ist sicherlich etwas, wo du sagen musst, dass Vegas nicht nur offensiv von ihm profitieren wird, sondern auch in der Defensive. Er hat ja auch mal, ich glaube, er war mal Seiki-Trophy-Finalist. Also auch das ist etwas, wo Mitch Mana sehr gute Qualitäten hat und eben nicht nur ein One-Dimensional-Player ist. So ein bisschen die Frage ist natürlich, klar, wenn du dann nachher schaust, wer schießt denn, wenn er mit Jack Eichel in der Reihe spielt, wenn du Dorofejew daneben steht, dann schießt Dorofejew. Ansonsten muss man mal schauen, wer da die Abschlüsse sucht, aber die werden auch das finden. Im Powerplay wird er mit auf dem Eis sein, also sehr, sehr gute Ergänzung da für die Vegas Golden Knights. Ein Problem, das könnte die Defensive der Vegas Golden Knights werden. Und zwar, weil Alex Pietrangelo aktuell nicht spielt. Allerdings muss man auch da sagen, dass die Situation anscheinend im Moment besser aussieht, als sich das noch vor ein paar Wochen, ein paar Monaten anhörte. Da wirkte das so, als ob Pietrangelo gesagt hat, naja, also er hat sich mit den Medizinern unterhalten, hat sich mit der Familie unterhalten und er möchte, weil er an der Hüfte einfach immer wieder Probleme hatte, sich jetzt richtig auskurieren und das hörte sich im Prinzip nach Karriereende an. Jetzt im Moment scheint es aber so zu sein, dass das gar nicht so die Thematik ist. Natürlich setzt er aus, natürlich will er sich regenerieren und erholen. Es kann aber durchaus sein, dass er zurückkommt und dass er im Verlaufe der Saison dann eben auch wieder eingreifen möchte. Allerdings muss man sagen, dann bekommen sie ein Problem, denn im Moment haben sie minus 7,6 Millionen an Salary Cap Space. Das macht jetzt im Moment noch nichts, weil sie Alex Pietrangelo auf Long-Term Injury Reserve schieben könnten mit seinen 8 Millionen oder 8,8 Millionen. Aber wenn der wiederkommt, dann musst du natürlich Platz schaffen und speziell, wir wissen, für die Playoffs, sie können nicht mehr diese Geschichtchen machen wie, da tut einem mal der Rücken weh, der spielt dann nicht und plötzlich zu den Playoffs ist er dann wieder da. Das funktioniert eben genau ab jetzt so in der Form jedenfalls nicht mehr. Das heißt also zum einen, natürlich wäre es gut, wenn Pietrangelo zurückkommt. Auf der anderen Seite ist das dann wieder eine Thematik, wo Kelly McCrimmon ein bisschen am Kader basteln muss. Aber aktuell fehlt Pietrangelo und damit ist die Defensive schlechter als im letzten Jahr, denn Pietrangelo war im Prinzip derjenige, der Shutdown-Defense gespielt hat. Und wenn wir uns dann anschauen, wer da noch in der Defensive ist, Shai Theodore, sicherlich sehr, sehr gut, aber der ist eben auch schon 30 und jetzt alleine die Defensive tragen, Noah Hennefin, 28, ja, aber ist er auch jemand, der wirklich so vorne dieser Top-Defender ist in der Kategorie, die Pietrangelo war? Weiß ich nicht. Also die sind beide für mich sehr gute Verteidiger, aber eben eine Stufe unter dem, was Pietrangelo gebracht hat und das ist eben ein Problem. Dazu Braden McNabb mit 34 Jahren, auch nicht mehr der Jüngste, denke ich auch etwas verletzungsanfällig, muss man auch abwarten. Also das Thema Defensive, das könnte nochmal etwas Unruhe reinbringen bei den Vegas Golden Knights, beziehungsweise es könnte auch Unruhe reinbringen bei anderen Teams, denn natürlich, und das haben wir ja jetzt schon wieder in der Sommerpause gesehen, wollen die Vegas Golden Knights solche Probleme dann auch lösen. Und da gibt es bei den Calgary Flames einen gewissen Rasmus Andersson und zwischendrin gab es auch Gerüchte, dass Andersson gesagt hat, hey, also wenn ich wechsle, dann nur zu den Vegas Golden Knights. Mittlerweile hat er gesagt, das macht er, also er hat das nicht so gesagt, sondern er gibt schon seinem GM die Chance, dass er mehrere Trade-Partner hat und er wird dann eben auch entsprechend vielleicht mit anderen Teams sich unterhalten. Aber die Vegas Golden Knights sind sicherlich mit drin in der Verlosung rund um den Trade von Andersson und das könnte dann jemand sein, der sie auch noch weiter ergänzt in der Defensive. Im Tor, da ist Aiden Hill die klare Nummer 1. Der bekommt auch 6,25 Millionen pro Saison. Da war es vorher vielleicht mal so ein bisschen so, dass man gesagt hat, naja, klar, er hat einen Stanley Cup gewonnen, aber war er jetzt wirklich so der super überzeugende Torhüter? Der war halt heiß für einen Stanley Cup-Lauf und ist auch jemand gewesen, der ja dann ganz gute Zahlen hatte, aber machen wir uns nichts vor, die Defensive war ja auch überragend. Das war ja auch so, dass sie dann teilweise so verteidigt haben, dass die Stürmer überhaupt gar nicht irgendwie in die Nähe kamen. Diese Heatmaps, die sahen ja so dermaßen schlecht aus für die gegnerischen Teams in der Saison. Also das war schon erschreckend und dementsprechend war Aiden Hill ein Profiteur einer sehr, sehr guten Defensive bei den Vegas Golden Knights. In der letzten Saison, da waren seine Zahlen erstmal die normalen Metrics, okay, 2,47 war der Gegentorschnitt, 90,6, das war die Fangquote. Wenn wir dann aber mal auf die Advanced Metrics schauen, dann taucht er auch da relativ weit vorne auf Platz 15 mit plus 14,5. Das ist nicht extrem gut, das ist aber sehr solide und genau das, was du eben brauchst von deinem Starting Goalie. Der verliert ja keine Spiele, der ermöglicht dir auch in den Playoffs Spiele zu gewinnen. Da war er vielleicht gegen die Edmonton Oilers so ein bisschen übermotiviert, hat sich teilweise auch mehr mit dem Gegner beschäftigt als dann mit dem Halten der Schüsse der Edmonton Oilers. Und das ist sicherlich etwas, was er sich abgewöhnen sollte für die neue Saison. Aber ansonsten ist Aiden Hill als Starter schon passend für die Vegas Golden Knights. Sein Vertrag beginnt ja auch jetzt, also hat er letztes Jahr den unterschrieben, 6,25 Millionen für 6 Jahre. Ein Problem, das könnte die Backup-Position werden. Da ist Akira Schmidt tatsächlich im Moment derjenige, der Schweizer, der aus der AHL wieder hochkommt als Backup. Aber da muss man sagen, der hat in der NHL noch nie mehr als 19 Partien gemacht. Er hat eine sehr, sehr gute Spielzeit bei den New Jersey Devils, 22-23. Aber danach, in der Saison drauf, da hat er 19 Spiele gehabt, da waren seine Statistiken, die waren nicht so besonders gut. Und letztes Jahr war er extrem gut in den 5 Partien, in denen er für die Golden Knights gespielt hat, gar keine Frage. Aber er hat eben noch nicht die Erfahrung. Und wenn ich jetzt gucke, 50 Spiele hat Aiden Hill letztes Jahr gemacht, naja, okay, vielleicht macht er ein paar mehr, dann sind es 54, bleiben immer noch knapp 30 Partien, die dann Akira Schmidt absolvieren muss. Da würde ich vielleicht erwarten, dass die Vegas Golden Knights auch an der Stelle nochmal tätig werden und sich in irgendeiner Form dann einen Backup holen. Aber wie gesagt, da ist auch dann wieder die Frage, was kannst du dem bezahlen? Was gibst du da als Gegenwert? Schwierig, schwierig, schwierig. So, was habe ich mir noch notiert zu den Vegas Golden Knights? Das Thema Prospects, tja, das Thema Prospects können wir eigentlich relativ schnell abhandeln. Sie hatten in ihrer Geschichte bisher 11 Erstrunden-Picks, die Vegas Golden Knights, und 10 davon haben sie getauscht, entweder den Pick selber oder dann den Spieler, den sie sich geholt haben. Das heißt also, der Prospect-Pool der Vegas Golden Knights ist richtig, richtig dünn, und ich schaue mal einmal in das Ranking rein. Also bei Daily Faceoff sind sie auf Platz 31 im Ranking und bei The Athletic landen sie auf Platz 30 im Pipeline oder Prospect Ranking, je nachdem, wie die Teams das sagen. Trevor Connolly ist derjenige, der ist 19 Jahre alt, ist ein Erstrunden-Pick aus dem Jahr 2024, den haben sie noch behalten. Der ist derjenige, der hier am weitesten vorne gelistet wird. Ich glaube, bei beiden Rankings, genau, und überall, ja, seine Wertung Middle of the Lineup Player ist dann eben das Problem. Oder was heißt das Problem? Ist die Einstufung. Die Vegas Golden Knights sind in der Lage, auch ohne junge Spieler, die sie selber ranziehen, auch ohne die Top-Draft-Picks einen sehr, sehr guten Kader aufs Eis zu stellen. Das haben sie in diesem Jahr wieder gemacht und Prospects sind da einfach nicht das Thema. Und damit kommen wir schon zur Vorschau. Natürlich haben sie mit Bruce Cassidy, übrigens auch der Trainer sei noch erwähnt, einen absolut super erfahrenen Coach, Stanley Cup-Sieger gewesen, eben derjenige, der 2023 sie dahin gecoacht hat, und er ist auch jemand, der mit allen Wassern gewaschen ist, der aber auch aufpassen muss, jetzt 2 Jahre hintereinander keinen Stanley Cup gewonnen. In Vegas geht es schnell. Also ich glaube, nochmal ein Aus und nochmal in der Art und Weise, wie sie im letzten Jahr gegen die Oilers ausgeschieden sind, und die Karriere von Bruce Cassidy in Vegas ist beendet. Was ist möglich für die Vegas Golden Knights in der Pacific? Es ist relativ einfach. Sie gehören für mich zusammen mit den Edmonton Oilers zu den beiden Titelkandidaten in der Pacific. Sie hatten letztes Jahr 110 Punkte mit Mitch Marner und wenn es richtig gut läuft, können das auch ein paar Punkte mehr werden. Könnten sie sich die President's Trophy holen. Es wird ihnen relativ egal sein. Eine gute Platzierung ist, glaube ich, wichtig für die Playoffs. Also ich denke schon, dass sie sich mit den Oilers, wenn es da vernünftig läuft, um Platz 1 streiten werden und ja, ob sie den dann bekommen, okay, muss man abwarten. Aber das wird sicherlich die Erwartungshaltung sein bei den Golden Knights. Durch Mitch Marner sind sie auch nicht mehr so abhängig davon, wie zum Beispiel vor 2 Jahren, als sie dann gerade so gegen die Dallas Stars in die Playoffs reingerutscht sind. Bei Verletzungen können sie jetzt zum Beispiel auch mit Mark Stone, wenn der mal verletzt ist, dann können sie auch das Ganze kompensieren. Das ist ja auch ein Punkt, der vielleicht dann auch ein Problem war in den Vorjahren, wenn Stone mal verletzt war, wenn Eichel vielleicht aussetzen konnte. Jetzt haben sie eben noch Mitch Marner. Man darf ja auch nicht vergessen, ich gehe mal einmal das Lineup durch, das habe ich noch nicht gemacht. Sie haben ja auch einen Thomas Hertl. Also wir gehen mal die Reihen durch, kurz, ganz schnell, das diesmal am Ende der Sendung, aber seht mir das nach, hatte ich eben jetzt vergessen. Jack Eichel auf Center in Reihe 1, Mitch Marner außen, Ivan Barbashev auch. Das ist eine top erste Reihe, das könnte eine der besten Reihen der NHL werden. Defensiv übrigens auch, Eichel und Marner zusammen defensiv, auch ein Spaß für die gegnerischen Stürmer. Die zweite, William Karlsson, Riley Smith, Mark Stone. Wieder mit Stone einen Selke-Trophy-Kandidaten in der zweiten Reihe, mit Marner in der ersten und Eichel auch sehr, sehr gut. Das ist unfassbar schwer dann auch zu spielen für die Gegner. Thomas Hertl in der dritten Reihe zusammen mit Zart und Dorofeev. Wie gesagt, Dorofeev letztes Jahr 35 Tore. Wahnsinn. Und die vierte Reihe, die tut dir weh. Sissons, Keegan, Kolosar und Brad Howden. Auch unbequem zu spielen. Das ist schon alles richtig, richtig gut. Defensive, ja, wird es ein bisschen dünner. Braden McNabb, kleine Schwachstelle vielleicht. Jay Theodore, sehr solide, aber eben auch, ne, in gewissen Sachen limitiert. Noah Hanifin, auch okay. Zach Whitecloud, gutes zweites Verteidigerpaar. Als zweites Verteidigerpaar finde ich die okay, aber irgendwer muss ja die Minuten von Petrangelo auch mit kompensieren und das wird eine Kombi sein aus Theodore McNabb und Hanifin und Whitecloud und hinten Jeremy Lauzon und Keaton Korzek. Ja, auch okay, aber wie gesagt, Defensive sehe ich ein bisschen als einen kleinen Schwachpunkt und hinten dann Akira Schmidt als Backup und eben Aiden Hill als Starter. Schmidt auch für mich eine Schwachstelle, aktuell jedenfalls bei den Vegas Golden Knights. Aber nochmal, das ändert nichts daran, dass sie zu den Titelkandidaten gehören und dass sie einer der Favoriten erstmal auf den Titel in der Pacific sind. Und dann hängt es auch ein bisschen von Verletzungen, Matchup und so weiter ab. Aber mit den Vegas Golden Knights ist in dieser Saison definitiv zu rechnen. Das war die Vorschau aufs vorletzte Team, die Vegas Golden Knights. Und ihr wisst, es folgen jetzt nur noch die Seattle Kraken. Die sind dran in der nächsten Ausgabe. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sport Passion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast. Bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform. Teile die Links zur Sendung. Und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf 2 Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.